Was? Audio mit Michael Weiland.
Liebe Hörer, ich habe gerade eine richtig schöne Aussicht. Zwar sind nette Leute bei mir, aber in dem Fall meine ich jetzt wirklich mehr ein Gebäude draußen, nämlich den Frankfurter Messeturm. Wir sind ganz in der Nähe bei Kia Motors. Soweit ich weiß, haben wir hier die Europa- und die deutsche Zentrale. Also machen wir so ein bisschen Twitter-Geschichte. Dass ich jetzt Twitter gesagt habe, ist ein kleiner, nicht ganz ernst gemeinter Lapsus, weil Sie wahrscheinlich auch schon mitgekriegt haben, wie viele Leute in diesem neuen Medium zugange sind, und auch da werden Sie hundertprozentig mit diesem Interview vorkommen. Aber wir wollen das Ganze jetzt erstmal angehen. Kia Motors Deutschland. Mir ist eben Folgendes aufgefallen. Sie haben ja einen sehr netten Designer, mit dem ich vor langen Jahren in einem anderen Unternehmen, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, ein Auto gebaut hat, dessen Namen wir auch nicht nennen, und wo ich aber so ein bisschen Anklänge in Ihrem Fahrzeug entdeckt habe. Das sehe ich sehr positiv, denn früher waren Fahrzeuge, die aus dem Osten kamen, fernen Osten kamen, eher so ein bisschen, ja, kantig. Das ist Gott sei Dank alles anders. Herr Bade, woran liegt das?
Ja gut, das liegt zum einen daran, dass die Fahrzeuge, die wir in der Vergangenheit, wir sind ja 1993 auf den deutschen Markt gekommen, und die Fahrzeuge, die wir in der Vergangenheit hierher gebracht haben, waren zunächst die Fahrzeuge, die wir für den asiatischen Markt konzipiert hatten. Und das war zu dem Zeitpunkt der Zeitgeist des asiatischen Automobilkunden. Und der Konzern und auch die Marke Kia haben hier sehr schnell reagiert, und jeder Importeur fängt mal so an. Und dann haben wir aber sehr schnell gesagt, wir brauchen in jedem Marktgebiet der Erde, also in Nordamerika, in Europa, in Asien, eigenes Design, eigene technische Entwicklung, um den spezifischen Bedingungen der Märkte gerecht zu werden. Und letztendlich ist das, was Sie heute sehen, ist das Ergebnis dieses Prozesses, dass wir nämlich heute auch Autos bauen, die sehr stark ausgerichtet sind auf den europäischen Markt, an unserem Beispiel.
Das hat ja auch ein bisschen was mit Manpower zu tun. Ich hatte früher, als ich so meine ersten Kontakte zu einem Haus hatte, das Ihnen auch nicht ganz fremd ist, nämlich Hyundai, das ist so ein Teil des Konzerns, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, man hat das Personal bei anderen Importeuren weggewildert, die aber auch nicht jetzt so richtig ganz weit oben gestanden haben in der Hierarchie. Also ich will die Leute um Gottes Willen nicht als zweite Wahl bezeichnen, aber das waren sicherlich nicht die Top-Manager aus den anderen Konzernen. Auch da ist ein Wandel eingetreten. Sie sind auch bei einer Reihe von wirklich mehr als namhaften Firmen gewesen.
Also zunächst mal den ersten Teil, das gestehen Sie mir bitte zu, darf ich und kann ich nicht beurteilen. Natürlich ist es aber auch so, dass eine Herstellergruppe wie Hyundai Kia, Sie haben ja gesehen, welchen Erfolg der Konzern in den letzten 15 Jahren hatte, dann auch im Laufe der Zeit generell interessanter wird für potenzielle Arbeitnehmer. Vielleicht ist das auch ein Aspekt, das ist generell so, dort wo der Erfolg ist, findet man am Ende auch gute Leute.
Das kann man so knapp, glaube ich, auch stehen lassen. Hat natürlich auch, muss man ganz klar sagen, aus Kundensicht denke ich auch, ich fühle mich dann auch ernster genommen, wenn ich weiß, der Mensch war von mir aus vorher bei VW oder Opel oder Audi oder Mercedes, ist ja völlig wurscht, um jetzt einfach mal ein paar Namen zu nennen, und nicht bei irgendeiner Marke, wo ich im Zweifelsfall nicht mal den Namen gehört habe. Also ich kann mich gut erinnern, es gab mal eine Marke in Deutschland, die hieß Yugo.
Ja, das sagt mir auch was, genau. Und die kam auch aus Jugoslawien. Aber mehr kann ich dazu aus heutiger Sicht auch nicht mehr sagen.
Aber das ist genau das, was ich meine. Also wir als Kunden haben natürlich auch irgendwo den Anspruch, dass wir mit Profis zu tun haben. Aber okay, gehen wir weg von den Personalien, gehen wir zu dem Auto. Denn das ist ja das, was Sie auch verkaufen wollen. Es gibt jetzt die dritte Generation, und kam mir das nur auf dem Chart so vor, dass das dritte viel größer ist als das erste? Oder war das mehr so ein bisschen die optische Darstellung?
Ich denke, das war die optische Darstellung. Das dritte Auto ist nicht wesentlich größer, aber es ist ja letztendlich vom Design an den Zeitgeist angepasst. Und nicht nur der Zeitgeist ist wichtig, sondern Sie wissen auch, dass wir heute im Zeichen der Verbrauchs- und CO2-Optimierung stehen. Und Sie kommen gar nicht drum herum, aus ehemals, wie Sie es gesagt haben, kantigen Autos, die natürlich sehr schlechte Luftwiderstandswerte haben, mehr, ich sag mal, mehr designorientierte Fahrzeuge zu machen. um hier alle Möglichkeiten zu nutzen, Treibstoffverbrauch und auch CO2 zu optimieren.
Was auch ganz interessant ist, aus meiner Sicht, da habe ich auch mit mehreren Ihrer Kollegen anderer Unternehmen schon drüber gesprochen, als die ersten dieser Fahrzeuge mit nur Frontantrieb angeboten wurden, habe ich so bei mir gedacht, na, ob das mal gut geht, weil weniger wegen des Erstkaufs, sondern man will so ein Auto ja auch irgendwann mal wieder abstoßen. Und damals habe ich gedacht, das wird nicht funktionieren mit nur Frontantrieb. Das scheint sich mittlerweile aber drastisch zu drehen. Haben Sie so den Eindruck, dass es sogar eher der Allradler dann die Nische in der Nische wird?
Das kommt drauf an. Also zunächst mal ist es so, dass diese Autos, und das ist mein persönlicher Eindruck und das zeigt sich ja auch, muss ich vielleicht etwas nicht ausholen, aber etwas weiter zurückgehen. Wenn Sie sich erinnern, war zunächst mal neben klassischen Limousinen irgendwann der Kombi, gerade in den USA, das Auto in den 50er, 60er Jahren. Und diese Autos wurden dann abgelöst durch die SUVs, ein Teil des Zeitgeistes in den USA, aber für mich auch sicherlich ein Thema der Praktikabilität, weil man einfach höher sitzt, ein wesentlicher Vorteil, und weil man besser einsteigen kann, gerade für ältere Leute, weil man bessere Belademöglichkeiten hat. Dann gab es in den USA, also wie gesagt, diesen Trend, den es in den USA gab, der kam dann letztendlich auch zu uns, dass diese Autos, und das sehen Sie auch jetzt noch, dass diese SUVs aus unserer Sicht den Großteil ihrer Klientel aus klassischer Kombi-Kundschaft beziehen. So, das ist das, was da stattfindet. Das ist zunächst mal unabhängig von 4x2 oder 4x4. Also wir haben zwei Aspekte. Wir haben einmal die klassischen Geländewagen und wir haben auf der anderen Seite jetzt auch sehr stark die Ablösung der klassischen Kombis durch die SUVs. So würde ich das heute betrachten. Insofern ist die Frage, Allrad oder nicht, wie gesagt, hiervon gar nicht berührt. Und wir sind mittlerweile so weit, dass unser Allradantrieb relativ kostengünstig ist, aber technologisch top. Was dazu führen wird, dass wir sagen, bei den gut ausgestatteten Versionen sehen wir eher den Trend zu 70-80% Allrad. Bei den Menschen, die nur ein solches Fahrzeugkonzept haben wollen, also die im Einstiegspreisbereich liegen, sehen wir 4x2.
Sie haben eben interessanterweise ältere Leute angesprochen, die gerne in diese Autos einsteigen. Auf dem Chart habe ich aber gesehen, der Trend geht jetzt bei Ihnen zu jüngeren Leuten, was ja nun kein Widerspruch ist, ganz klar. Unsere Gesellschaft wird ja insgesamt älter auf der einen Seite, aber auch finanziell durchaus auch in jüngeren Generationen durchaus mal ein bisschen potenter. Ist das ein sowohl als auch oder machen Sie so langsam so einen Soft Change?
Nein, also zunächst mal, wenn Sie es gesehen haben, die Altersgruppe verschiebt sich fast gar nicht. Man muss auch mal differenzieren, wer kauft das Auto und lässt es zu und wer nutzt es. Insgesamt sagen wir, dass die Altersstruktur der Gesellschaft ändert sich, das ist richtig. Wir sehen da die Leute young at heart oder meine Generation, die Golden Ager, die vielleicht oder die klassischerweise vor 30 Jahren noch Limousinen gefahren haben, die heute oder die in den letzten 10 Jahren Kombis gefahren haben und die jetzt umsteigen auf die SUVs. Das sehen wir da. Wir sehen auch dieses Auto nicht als ein typisches Ein-Personen-Auto. Also das, auch der Sportage wird ein Produkt sein, was eher für jüngere Familien, also dann kommen wir auf jüngere Leute, ist, die Kinder haben oder dann eben Leute später, die auch die finanziellen Mittel haben.
Ich denke auch deswegen über diese leichte Richtungsänderung nach. Ich gucke auf die Uhr, wir haben 10 Minuten versprochen, das schaffen wir auch. Erzählen Sie mir einfach abschließend noch, Sie positionieren ja ganz bewusst auch in Richtung junge Zielgruppe mit dieser RTL-Serie. Sind Sie auch, was Social Media angeht, mittlerweile auf dem Weg zu sagen, wir müssen da einfach ein bisschen stärker uns positionieren?
Also wir sind da bereits sehr gut unterwegs. Nun bin ich leider zu diesem Aspekt nicht im Detail, aber wir können sagen, dass wir bei allen Social Media von den Importeuren und auch den deutschen Herstellern mittlerweile sehr weit vorne mit dabei sind, was die Frequentierung dieser Dinge betrifft und was unser Involvement betrifft. Aber dazu müssten wir Ihnen Details in einer separaten Runde geben, um Ihnen einfach zu zeigen, wie weit wir da mittlerweile vorne sind. Also die Marke Kia ist wirklich eine Marke, die sich in Richtung Jung oder Young at Heart entwickelt.
Ich bin durchaus gerne willig, dass wir das gelegentlich mal nachschieben. Liebe Hörer, Sie wissen, alle Interviews, die bei mir kürzer als 20 Minuten sind, da ist der Interviewpartner entweder nicht gut oder er hat keine Zeit. Ich sage es ganz deutlich, der Interviewpartner war gut und leider hat er nicht mehr Zeit. Herr Bade, ich danke Ihnen und ich garantiere Ihnen, ich werde Sie nochmal heimsuchen.
Ich bedanke mich auch und freue mich auf das nächste Heimsuchen.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.